Bevor wir gleich einsteigen in den Predigttext, möchte ich euch tatsächlich, weil wir das gerade schon hatten, einen Moment der Stille geben. Ich lade euch ein, gleich mit mir aufzustehen, gemeinsam den Text zu lesen und uns unter Gottes Wort zu stellen. Und dann, bevor wir das tun, lasst uns einfach kurz einen Moment aufstehen. Ich bete kurz und dann gebe ich dir Zeit, einmal bei Gott anzukommen. Kurz vor ihm stille zu werden, dein Herz zu öffnen und dich mit ihm auszutauschen, zu sagen, Herr, hier bin ich. Genau. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne zum Predigttext aufstehen. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, dass du zu uns sprichst. Wir sind auch hier, ganz hier, vor dir und wollen auf dich hören. Wir öffnen uns dir und wollen dir Raum machen. Wir lesen heute aus Matthäus Kapitel 4. Das heißt, das Ganze ist überschrieben mit Jesu Versuchung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte es ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen den Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und da sprach Jesus wieder zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle seine Reiche der Welt und all ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und nur mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe da, Engel traten zu ihm und dienten ihm. Das ist das Wort Gottes. Genau. Ihr dürft euch gerne setzen. Vor 3 Jahren hatte ich so einen Moment in der Stille, in der Einsamkeit. Und zwar bin ich vor 3 Jahren Papa geworden und es gab das Privileg, dass ich Elternzeit nehmen konnte. Und meine Frau und ich haben dann einige Monate später tatsächlich einen Monat genommen, 4 Wochen, haben unseren kleinen Sohn eingepackt und sind nach Schweden gefahren. Im Oktober, raues Wetter an der Küste und ich stand an der Küste und alles um mich herum war ruhig. Niemand war da, das Meer war so ein bisschen rau. Alles war der perfekte Moment und ich merkte in mir, ich bin total unruhig innerlich. Und das eigentlich schon seit Jahren. Ich bemerkte in mir, dass ich eigentlich schon seit Beginn meines Studiums dauerhaft mit so einem Gefühl der Rastlosigkeit, inneren Unruhe zu kämpfen hatte. Ganz oft fühlte ich mich irgendwie rastlos, angespannt, innerlich getrieben, mal von meinen eigenen Ansprüchen, mal von To-Dos, mal von der Angst, die Erwartung von anderen Menschen nicht zu erfüllen, andere zu enttäuschen und so weiter. Vielleicht kennt ihr das auch. Eigentlich ist auf dem Papier bei mir alles super. Ich lebe in einer schönen Wohnung, in einer schönen Stadt, ich habe einen guten Job, ich arbeite als Lehrer, ich mag meinen Job noch, ich kann meinen Glauben an Jesus ungestört leben, ja. Ich kann sogar mit meinem Sohn bei uns in Dülmen in den schönen Wildpark gehen und uns nachher ein Eis kaufen. Und trotzdem fühle ich mich oft innerlich unruhig, angespannt, unzufrieden. Und interessanterweise merke ich das immer wieder, dass ganz vielen Menschen in meinem Umfeld, vielleicht in deinem auch so geht. Interessanterweise ganz besonders auch bei Christen. Innerliche Unruhe, so ein Gefühl der Rastlosigkeit. Und genau wegen dieser innerlichen Unruhe fiel es mir ganz oft schwer, bei diesem Gott zur Ruhe zu kommen. Jesus sagt in Matthäus 11 einen Satz, der mich in den letzten Jahren sehr viel bewegt hat. Da sagt er, kommt her zu mir, ihr kennt den Satz sicher, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, also erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ruhe finden für meine Seele. Ich muss gestehen, ich konnte ganz viele Jahre, obwohl ich schon viele Jahre Christ bin, eigentlich mit diesem Satz im Alltag gar nichts anfangen. Ich habe darin keine Realität gespürt. Vielleicht geht es dir auch so. Aber ich bin echt dankbar dafür, dass Gott mich in den letzten Jahren, gerade in den letzten dreien, durch viele Gespräche mit Freunden, durch tatsächlich auch Bücher, auch ein Buch von John Mark Comer, Predigten etc. auf das Thema Rastlosigkeit gestoßen hat. Und ich durfte so ein ganz kleines bisschen entdecken für mich, wie es ist, von Jesu Joch, so wie das heißt, also seinem Lebenskonzept, zu lernen und bei ihm Ruhe zu finden. Schritt für Schritt meine Rastlosigkeit bei ihm abzugeben. Denn obwohl Jesus, wenn wir ihn sein Leben anschauen, ständig äußerlicher Unruhe ausgesetzt war, mal liefen ihm 5000 Menschen hinterher und wollten was von ihm, mal 3000 Menschen, mal waren es nur seine Jünger. Er war die ganze Zeit beschäftigt und trotzdem und kümmerte sich um Menschen, scheint er niemals rastlos oder getrieben. Und ich behaupte mal, das hängt zu 100% mit seinem Lebensstil zusammen. Und deswegen der heutige Text, auch wenn er jetzt wirklich nicht nach Ruhe klingt, vielleicht fragt ihr euch schon, was hat das die Einleitung mit dem Predigttext zu tun, hat er mir extrem weitergeholfen, um zu lernen von Jesus, wie er es schafft, in Gott innerlich zu ruhen. Und das möchte ich heute mit euch teilen und ich hoffe, dass ich euch vielleicht neu begeistern kann dafür, welcher Friedensschatz im Lebensstil von Jesus steckt und wie wir heute in diesem Text ganz simple Strategien für unseren Alltag abschauen können, um in Gott zu ruhen, komme was wolle. Genau. Eine davon haben wir heute schon so ein bisschen angeteasert bekommen. Danke dafür. Das ist total klasse. Genau, deswegen ist das Thema heute, lernt von mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich möchte euch drei Strategien mitgeben heute, die wir in diesem Text von Jesus lernen können, um zur Ruhe zu kommen. Und zwar lauten die zuallererst, geh in die Wüste, dann als zweites, nimm ab und drittes, widersprich mit Wahrheit. Wir lassen uns mal gemeinsam in den Text einsteigen und dann gehen wir die dreimal Schritt für Schritt durch. Genau, in Matthäus, das steht in dem Kapitel 4 hier in den ersten beiden Versen. Dann, kurz gucken, ich habe es noch nicht angemacht, sorry. Ja, perfekt. Dann, das heißt, das ist direkt nach seiner Taufe passiert, wurde Jesus von dem Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte es ihn, in Klammern verständlicherweise. Vielleicht geht es dir auch so wie mir, wenn ihr diese Geschichte schon kennt. Jedes Mal, wenn ich Matthäus lese, dann stoße ich auf diese entmutigende Geschichte. Jesus wurde gerade von Gott berufen, wurde getauft und dann wird er schon in die Wüste geschickt, muss da 40 Tage bleiben und hungern. Und als er völlig entkräftet ist, nach 40 Tagen, also ihr müsst euch vorstellen, Wüste, Hunger, da kommt der Teufel vorbei und dann versucht er ihn auch noch fertig zu machen und ihn zu brechen. Und natürlich, nur weil er nur irgendwie auch Jesus ist, schafft er es irgendwie zu bestehen. Und ich habe mir immer gedacht, hoffentlich schickt Gott mich nie in die Wüste und in solche Versuchung. Seit einiger Zeit bin ich davon überzeugt, dass diese Interpretation eigentlich falsch ist. Und dass Jesus nicht hier einem Feind gegenüber trifft, als er am Tiefpunkt seiner Kräfte komplett verloren ist, sondern dass er diesem Feind entgegentreten kann, weil er durch 40 Tage Fasten und Wüste eigentlich auf dem Höhepunkt seiner geistlichen Kräfte ist, weil er sich vorbereitet hat. Was Jesus hier macht, das werden wir gleich nämlich zusammen im Text rausarbeiten und deshalb ist der erste Punkt, da schließe ich mich Birgit heute an, geh mal in die Wüste. Im Kontext von diesem Text, da müssen wir es ganz besonders nochmal betrachten, dass das hier ja der Start von Jesus' Mission ist. Vorher ist er öffentlich noch nicht aufgetreten und nach der Taufe, nach der offiziellen Berufung sozusagen als Messias, da legt Jesus hier folgendermaßen los. Ihr erinnert euch, Jesus wurde getauft und es kommt eine Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn. Und jetzt legt Jesus an seinem Tag 1 seiner Mission folgendermaßen los. Er steuert direkt auf eine große Veranstaltung. Nein, er geht nicht in eine große Stadt, sondern direkt in die Wüste. Ich habe das mal verglichen damit, wir haben tatsächlich, ihr habt keinen Pastor, aber wir haben mittlerweile seit 2 Jahren das Privileg, einen Pastor für eine halbe Stelle zu haben. Wir haben ihn dann irgendwie in einem Gottesdienst eingesegnet, vor 2 Jahren, Fedor heißt er. Und stellt euch vor, unser Pastor, erster Tag, Amtsantritt, war total schön, schöner Gottesdienst. Und danach sagt er, vielen Dank Leute, einen Tag gearbeitet, ich bin 40 Tage weg, ich bin mal in der Wüste. Das würde uns seltsam vorkommen, oder? Aber trotzdem bedeutet hier Wüste nicht notwendigerweise Sand und Hitze. Ich kann leider kein Griechisch, Ich habe zwar Freunde, die das können, aber ich habe zumindest auch die Hilfe des Internets. Und deshalb dieses griechische Wort, wir haben es gerade schon gehört, Eremos, was hier vorkommt. Jesus geht in die Wüste. Und das kann vielfältig übersetzt sein, aber die meisten Ausleger, die sagen, es könnte Wüste heißen, verlassener Ort, einsamer Ort, mein Favorit, stiller Ort oder auch Wildnis. Und ich habe mich gefragt, warum lässt Gott gerade dann zu, dass Jesus versucht wird, wenn er so schwach ist? Aber ich glaube, das Gegenteil ist hier der Fall. Jesus ist hier am stärksten. Denn hier, es gibt einen Haufen Berichte in der Bibel, wo Jesus sich freiwillig an einen einsamen Ort der Stille zurückzieht, um zu beten. Wo ist Jesus, als die Jünger in ihrem Boot in einen Sturm geraten? Auf dem Berg in der Stille und betet. Manchmal müssen die Jünger einfach morgens, sie wachen auf, Jesus ist nicht da, müssen ihn suchen, weil er einfach wieder weg ist. Eremos, ein für Jesus der einsame Ort der Stille, förmlich so wie der Spiritus in seinem Tank. Die Stille, wo nur er ist mit seinem Vater. Wo keine anderen Menschen sind, die irgendwas von ihm erwarten, keine anderen Meinungen, nur er mit seinem Vater im innig vertrauten Gespräch. Dieser Ort ist ein Ort der Wüste, ein Ort der Kraft. Und Psalm 27 sagt das so schön, ihr seid mein Angesicht suchen, deshalb suche ich ja dein Angesicht. Und das macht Jesus auch, daraus lebt er. Hier an diesem einsamen Ort kann er allein sein mit seinen Gedanken, mit den Gedanken seines Vaters und in der Gegenwart des Vaters, da erkennt er, dass er nichts anderes zum Leben braucht als ihn. Deshalb, bevor wir gleich tiefer in den Text einsteigen und uns all diese schwierigen Aspekte hier angucken, meine Frage an dich ist, machst du das? Praktizierst du das regelmäßig? Eremos. Ein Ort, an dem du Zeit mit Gott verbringst, wo keiner stört. Schreibst du dir das vielleicht in deinen Wochenterminplan rein, wöchentlich? Zum Beispiel dienstags morgens Zeit mit Gott im Wald. Oder Donnerstagabend im Garten sitzen mit Papa oder mit Jesus um den See spazieren. Ich würde wie viele vor mir argumentieren, dass dieser regelmäßige Ort der Stille, es klappt nicht einmal, für jeden Lehrling von Jesus so der Beginn des geistlichen Lebens ist. Wir müssen anfangen, das zu leben. Ich glaube, wir tun es schwer damit, aber das ist unser Leben. Und Psalm 16 sagt das, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, also vor deinem Angesicht, ist Freude die Fülle. Ich habe für mich auch so einen Ort. Ich habe bei uns nebenan ein Waldstück und jeden Samstag, wenn nicht absolut was dazwischen kommt, nehme ich mir eine Stunde Zeit und gehe in den Wald spazieren. Manchmal rede ich mit Gott, manchmal höre ich einfach nur zu und dann habe ich einen Hochsitz, der so ein bisschen abgeschieden ist, da setze ich mich hin. Und vielleicht, um das als Bild für euch mitzugeben, da führt eigentlich kein Weg hin, sondern es ist eigentlich quasi, ich muss mich da so durch so ein Gebüsch durchkämpfen und manchmal überrankt das mit Brombeeren und interessanterweise in den 3 Jahren, in denen ich das jetzt mache, ist da ein kleiner Pfad entstanden. Wenn ich mal ein paar Wochen nicht da bin, weil ich im Urlaub bin, überrankt, wuchert das wieder, aber es kommt und es wird breiter. Es fängt mit einem Mal an, aber ich würde argumentieren, auch das hat Jesus vorher schon die 30 Jahre gemacht. Von daher die Einladung, glaubst du das, dass es so einfach sein kann, bei Gott Stille zu finden, dass es vielleicht vor unseren Füßen liegt, dass hier, ich weiß nicht, ob hier ein Waldstück ist, um ein paar Meter weiter, du musst nur losgehen und in den nächsten Wald laufen und hast Zeit mit deinem Vater. Eremos als Ort der Stärke. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, denn vielleicht hast du gerade gut aufgepasst und warst nicht ganz einverstanden, als ich gesagt habe, hier an dem einsamen Ort, da kann Jesus allein sein mit seinem Gedanken und mit den Gedanken seines Vaters, alles ist super. Und vielleicht wendest du dann ein, wenn ich jetzt an so einem stillen Ort bin, wenn ich mal zur Ruhe komme, dann wird es in mir drin laut. Dann kommen in meinem Kopf ganz viele laute Gedanken hoch, was ich noch besorgen muss, To-dos. Mein Auto ist kaputt gegangen. Was XY in der letzten Woche Fieses gesagt hat, was ich ihm gerne zurücksagen würde, was ich eigentlich noch echt gerne mal kaufen würde, was ich eigentlich brauche und ich komme da gar nicht zur Ruhe. Zumindest geht es mir so. Vielleicht dem einen oder anderen auch. Und du hast recht, Jesus ist nicht ganz alleine mit seinen Gedanken und den Gedanken des Vaters, denn da ist ja noch eine Stimme. Eine Stimme, die irgendwie diese Ruhe, den Frieden in unserer Seele stört. Die uns daran hindert, in Gott zu ruhen. Und Jesus geht es hier ganz genauso. Wir werden uns diese zweite Stimme gleich im Text nochmal genauer anschauen. Aber zusätzlich zu Eremos gibt es hier noch eine ganz kleine zweite Taktik, die Jesus anwendet, um diese Stimme schon mal ein bisschen kleiner zu kriegen. Deshalb Quizfrage, wer hat sie entdeckt? Was ist die zweite Strategie, die Jesus hier anwendet? Einfach reinrufen. Awesome. Sehr gut, genau, richtig, vielen Dank. Fasten. Jesus fastet. Deshalb habe ich den zweiten Punkt hier einfach mal überschrieben mit Ich muss abnehmen, Fragezeichen. Genau, Fasten. Um kurz einmal die Vorurteile hier wegzuräumen. Mit Fastentag ist in diesem Text nicht gemeint, auf Süßigkeiten zu verzichten und auch nicht auf Fernsehen. Das ist total schön, super gut, dürft ihr gerne weitermachen, aber hier geht es um einen Tag und eine Nacht ohne Essen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die das nicht so ganz nachvollziehen kann, weil sie glaubt, dass wir alle Wünsche direkt befriedigen müssen. Egal ob Amazon oder was auch immer du brauchst, eigentlich am besten möglichst sofort. Und außer vielleicht beim Heilfasten oder wenn man eine Diät macht, fragen alle in so unserer Gesellschaft und auch viele Christen, warum sollte ich mir sowas antun? Freiwillig fasten? Wir haben doch alles im Supermarkt. Weil wir, glaube ich, als westlich geprägte Christen ganz oft ein falsches Verständnis vom Fasten haben. Wir denken nämlich ganz christlich, in Anführungszeichen, ich faste, also ich quäl mich und dann wird der Herr schon meine Gebete erhören. Also eigentlich erpresse ich Gott, indem ich einen Hungerstreik trete. Oder ich versuche so ein bisschen irgendwie mich damit vielleicht geistlich irgendwie weiterzubringen. Das ist vielleicht was für die erfahrenen Christen, wie auch immer. Aber Jesus tritt hier nicht in einen Hungerstreik. Sondern, so wie er uns das hier vorlebt, macht er Folgendes. Fasten ist für Jesus eine Strategie, in der er einen Bereich seines Lebens, seines Egos, im Prinzip aushungern kann. Jesus sagt, wir haben vielleicht diesen Bereich in uns selber, der sagt, ich will das und das. Ich bin mir selbst das Wichtigste. Ich brauche jetzt das. Und das, was ich will, hoffentlich nehme ich es mir irgendwie. Die Bibel nennt das Fleisch in so einem altmodischen Wort, aber ich glaube, das passt gut. Und indem ich jetzt dieses Ego aushungere, füttere ich meinen Geist stattdessen mit Gott. Johannes der Täufer, der sagt diesen tollen Satz, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und ich finde es ganz lustig, wenn man das aufs Fasten bezieht. Ja? Genau das erklärt Fasten. Hier wird ein geistliches Prinzip eigentlich physisch erlebbar in deinem Körper. Das ist ganz typisch wie Jesus, dass er uns zeigt, wie wir was im Körper erleben, was eigentlich eine geistliche Bedeutung hat. Ne? Ihr kennt das Abendmahl, mit allen Sinnen Jesu Vergebung zu erleben. In der christlichen Kirche früher wurde, haltet euch fest, zweimal die Woche gefastet, jede Woche. Ich habe mich gefragt, warum machen wir das nicht mehr, wenn Jesus uns das doch vorlebt? Und anscheinend brauchte Jesus das Fasten auch. Das heißt, eine Strategie, mit der er seinen Willen, sein Fleisch durch körperlichen Verzicht trainiert und sich dem Willen des Vaters unterordnet. Indem er sagt, nein, Vater, zuerst kommst du, dann komme ich. In anderen Worten, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich glaube, diese Worte kommen bestimmt dem einen oder anderen bekannt vor. Und diese Haltung darfst du nicht nur mit deinen Gedanken, sondern auch mit deinem Körper einüben. Also, kurzes Zwischenfazit. Jesus nutzt hier diese beiden einfachen Strategien, um sein ganzes Leben, also seinen ganzen Willen, seinen Körper, alles auf seinen Vater, auf Gottes Willen auszurichten. Eremus, ein Ort der Einsamkeit, den er sucht, Gebet und Fasten. Und ich glaube, ihr Lieben, wenn Jesus für uns Lebensvorbild ist, dann dürfen wir glauben, dass wir als seine Jünger diese Prinzipien, die Jesus uns vorlebt, nachahmen können. Dass wir vertrauen können, dass Jesus' Lebensstil auch der beste Lebensstil für dein und mein Leben ist. Das heißt, regelmäßig Stille und Einsamkeit, regelmäßig Fasten und Beten macht unser Leben reicher, erfüllter, friedlicher, freier, mehr vom Heiligen Geist geleitet, tiefer verbunden mit dem Vater. Und es ist auch ein Auftrag, wenn Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Und deshalb fordere ich dich mal, wir sind schon auf der Hälfte der Zeit hier. Fordere ich dich mal aus, leb das mal 2 Monate. Das sind 8 Wochen. Einmal die Woche in die Einsamkeit raus, alle Töne deines Umfelds ausblenden, das Handy zu Hause lassen und einmal die Woche fasten. Du kannst auch einfach nur anfangen mit einem Vormittag, wie auch immer. Und sagen, Herr, ich will abnehmen, du sollst zunehmen. Und ich bin zu 100% überzeugt, du wirst erleben, dass das, was ich gerade aufgezählt wird, Realität wird. Langsam. Wie so ein Pfad, der breiter wird. Und wenn nicht, dann lass es nach 8 Wochen gerne wieder sein. Komm zu mir, sag Benny, das war Quatsch, totale Zeitverschwendung. Kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Birgit hat die Adresse. Aber ich würde einiges verwetten, wenn ich, dass dieser in diesem Lebensstil von Jesus Segen liegt. Dass wenn wir bei Jesus in die Lehre gehen, dass dann dein Vertrauen, deine Bindung zum Vater wächst und tiefer wird. Lass dich mal drauf ein. Genau. Also, nach 40 Tagen ist Jesus hier nicht auf dem Tiefpunkt, sondern vielleicht sogar auf dem Höhepunkt seiner geistlichen Kräfte. Er ist voll vom Heiligen Geist in der Verbindung mit seinem Vater. Und jetzt ist er bereit, es mit dem Erzfeind Gottes, dem Antagonisten von Gottes großem Rettungsplan, aufzunehmen, dem Teufel. Zwei Strategien habt ihr schon. Bitteschön, die könnt ihr gerade mitnehmen. Jetzt kommt Strategie Nummer 3. Lasst uns einmal weiterlesen. Dann, also direkt nach der Taufe, wurde er in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Ich glaube, eine detaillierte Bibelauslegung über den Teufel, das sprengt hier den Rahmen. Und ich glaube, wir haben als Christen bestimmt viele Fehlvorstellungen hier. Also über die Natur des Teufels, manche überzeichnen ihn, manche sehen ihn an jeder Ecke, manche glauben nicht einmal, dass es ihn gibt. Ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass in diesem Text Jesus einem Gegenspieler gegenübersteht. Wir sind jetzt am Mittelpunkt der Geschichte angekommen. Und wenn ich mir einen Kampf zwischen Gut und Böse vorstelle, so wie er vielleicht auch verfilmt werden könnte, zwischen Gott und Teufel, dann denke ich eher an eine epische Schlacht mit Blitz und Gewitter, mit Donner, mit Heeren, die aufeinanderprallen. Vielleicht hat jemand von euch Herr der Ringe gelesen oder gesehen. Bei Jesus ist das irgendwie anders. Es wirkt wie ein zivilisiertes Gespräch. Und trotzdem wehrt hier Jesus eine gewisse Art von Angriffen ab. Und ich lese euch kurz den nächsten Vers vor. Und ihr sagt mir, welche Strategie der Teufel hier anwendet, um Jesus zu versuchen. Und da er 40 Tage gefastet hatte und 40 Tage und Nächte gefastet hatte, hungerte es ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Genau. Also überlegt mal, was habt ihr erkannt? Was könnte hier die Strategie des Teufels sein?
Das Wort Gottes falsch auslegen.
Okay, falsch auslegen. Ja, ich habe Hunger und dann kommt das Wort Gottes falsch auslegen.
Ja, kümmere dich doch mal um dich selber.
Kümmere dich um dich selber? Ja, ganz viele Aspekte hier. Und ich glaube, was vielleicht das Ganze zusammenfassen würde, ist, was ihr gesagt habt, ist, eigentlich kommt der Teufel hier mit einer Lüge. Denn wenn ihr diesen Vers lest, dann sagt er hier: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. In anderen Worten, falls du Gottes Sohn bist. Und das fand ich faszinierend, denn wenn wir quasi in der Bibel schauen, im Kapitel 4, direkt im Vers vorher, also im letzten Kapitel, letzter Vers, vor dieser Geschichte, wird Jesus getauft und Gott sagt selber hörbar, für alle mit einer Stimme aus dem Himmel, Himmel zu Jesus, und zwar was? Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. So, genau. Und was sagt der Teufel hier? Falls du Gottes Sohn bist, okay? Also in anderen Worten, sicher, dass Gott dein Vater ist? Hungern, Mangel leiden und Sohn Gottes sein, widerspricht sich das nicht irgendwie? Sicher, dass dich Gott wirklich versorgt? Das heißt, er macht eigentlich ein Fragezeichen an Jesu Identität, indem er versucht, Jesus eine Lüge in den Kopf zu pflanzen. Genau. Die ihn dann zu einem eigenmächtigen Handeln treiben soll. Ja? Also nimm dein Schicksal selbst in die Hand, schau doch mal auf dich. Du hast doch Hunger. Also er macht ein Fragezeichen an Jesu Identität, indem er versucht, eine Lüge in den Kopf zu pflanzen. Also kein Blitz, kein Gewitter vom Himmel, um Jesus zu treffen, sondern einfach nur eine ganz kleine Verdrehung der Wahrheit. Und in dieser Standardlüge muss ich gestehen, ich finde mich darin so oft wieder. Benny, diese Woche ist mein Auto kaputt gegangen und wir müssen uns ein neues kaufen. Wir können es nicht reparieren. Benny, bist du sicher, dass Gott dich als dein Vater mit allem versorgt, was du brauchst? Ich meine, vielleicht braucht deine Familie ja ein Auto bald. Bist du sicher, dass du dir das jetzt gönnt? Ich meine, schau dir den Gebrauchtwagenmarkt an. Vielleicht musst du dir da alleine helfen. Und er macht ein Fragezeichen hinter die Identität. Und Jesus sagt dann einmal in seiner tiefgehendsten Lektion über den Teufel Folgendes in Johannes 8. Da sagt er: Wenn der Teufel die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, also seine Muttersprache, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber euch die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Also, dieses Lügenthema scheint für den Teufel etwas Standardmäßiges in seinem Repertoire zu sein. Und deshalb sind wir jetzt bei Punkt 3, widersprich mit Wahrheit. Dazu möchte ich euch ganz kurz mit ins 4. Jahrhundert nehmen, und zwar zu einem Mönch. Evagrius von Pontus, der sich aufmachte und in die ägyptische Wüste zog, um nach dem Vorbild Jesu gegen den Teufel zu kämpfen. Und nach allem Anschein, was die Menschen munkelte, schien er zu gewinnen. Und am Ende seines Lebens bat man ihn, einfach mal seine gesammelten Weisheiten im Kampf gegen den Teufel aufzuschreiben. Man wollte doch gerne davon lernen. Und so schrieb er ein ganz kurzes Buch mit einem Titel, der uns wahrscheinlich im 21. Jahrhundert komisch vorkommt. Widerrede, ein klösterliches Handbuch zur Bekämpfung von Dämonen. Ich weiß nicht, ob du ein Buch schreiben würdest, was diesen Titel hat. Aber ich bin vor kurzem über ein Buch, auf diesen Evagrius gestoßen. Aber dieses Büchlein von ihm ist nicht im Ansatz das, was man von dem Titel erwarten würde. Es sind einfach nur über 500 kurze Notizbucheinträge. Und jeder Eintrag von Evagrius beginnt immer gleich. Gegen den Gedanken, dass Gott mich nicht versorgt zum Beispiel, spricht Und was meint ihr, was folgt dann? Was antwortet Jesus hier in diesem Text? Einfach mit einer kurzen Zusage, einem Vers, einer Wahrheit aus Gottes Wort. Evagrius hat einfach sich sein ganzes Leben lang beobachtet und all die Lügen, die ihm in seinem Leben begegnet sind, die von Gott wegreißen wollten, aufgeschrieben und ihn mit einer Wahrheit aus der Bibel oder aus der Schrift widersprochen. Und jedes Mal, wenn einer dieser Lügengedanken um die Ecke kommt, merkt Evagrius, Moment, liebe Lüge, dass Gott mich nicht versorgt. Wir sind doch schon alte Bekannte. Wir kennen uns schon, aber die Realität ist doch, die Wahrheit ist doch folgende, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er trainiert sich, indem er diese Gedanken in seinem Gedächtnis ganz, ganz tief verankert, diese Wahrheit. Und deshalb kurz mal der Vollständigkeit halber in diesem Text, welchen Lügen begegnet Jesus und wie widerspricht er? Die erste Lüge ist ja Vers 3, ne? Spricht der Teufel zu ihm folgendes, sprich und dass diese Steine Brot werden. Bist du wirklich Gottes Sohn? Fragezeichen, dann mach das doch. Ist fast schon ein bisschen billig eigentlich, dass der Teufel hier als allererstes mal so das offensichtlichste Verlangen ausspielt, seinen knurrenden Magen. Hey, Gott scheint dich nicht richtig zu versorgen, du musst dir selber helfen. Und ich finde es so wunderschön, wie Jesus ihr antwortet, ich lebe nicht vom Brot allein, Gott ist mein Leben, alle meine Kraft kommt aus ihm, wenn ich nur ihn habe, habe ich Fülle, wenn ich ihn habe, brauche ich nichts anderes mehr. Psalm 73, schreibt das auch so schön, wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit mein Trost und mein Teil. Und indem Jesus das hier ausspricht, gräbt sich diese Wahrheit, dieser Gedanke neu in sein Herz und die Lüge wird weggewischt. Zweite Lüge ist in Vers 6. Ich lese sie euch noch einmal kurz vor. Da führte ihn der Teufel in die heilige Stadt und stellte ihn auf das Dach des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwillen den Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Stellt euch vor, Jesus steht hier in Gedanken oder vielleicht auch in Realität auf dem Dach des Tempels. Ein Ort, wo immer viele Menschen sind. Und jetzt kommt dieser Gedanke. Wer glaubt eigentlich bisher, Jesus, dass du Gottes Sohn bist? Das ist doch deine Mission. Wäre es nicht praktisch, hier einfach runterzuspringen und aufgefangen zu werden? Mach's dir einfach, wenn du jetzt springst und dich die Engel auffangen, glauben alle da unten, dass du der Messias bist. Warum am Kreuz sterben müssen? Wenn du hier aufgefangen bist, bist du der Held. Deine Mission ist erfüllt, alle folgen dir nach. Hier geht es um die eigene Ehre, den eigenen Stolz. Aber es hätte für Jesus auch bedeutet, dass er sich selber rettet, weil die Menschen ihn dann verehren, anstatt uns Menschen zu retten, denn einen Helden hätte man nicht gekreuzigt. Und Jesus antwortet dir folgendes, stell Gott nicht auf die Probe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gottes Plan ist richtig für mich. Und als diese zweite Lüge zerplatzt, dann kommt hier eine dritte. Jesus sieht hier in Vers 9, ich lese euch das kurz vor, alle Königreiche dieser Erde vor seinem Inneren oder vielleicht auch vor seinem realen Auge. Da führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also stellt euch vor, ihr würdet alle Königreiche der Erde vor euch sehen. So wie Jesus hier. Und dann kommt der Gedanke, ein Messias, ein Retter braucht doch eigentlich ein politisches Weltreich. Den Gedanken haben auch in heutiger Zeit viele Herrscher, leider. Warum strebe ich nicht danach? Und freundlicherweise liefert der Teufel hier die Bedingung schon mit, denn das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also wenn du nach Macht und Besitz strebst, dann macht dein Herz diesen Besitz automatisch zu deinem Gott, dem du dienst, anstatt Gott an die erste Stelle zu stellen. Und Jesus erkennt das hier und sagt, nein, ich will meinen Gott allein anbeten und ihm dienen. Der Wille seines Vaters, ihm zu dienen und mit ihm in so einer Bindung zu leben, der bleibt Priorität Nummer eins. Und weil dieser Vater sein Fundament ist, ruht Jesus in seinem tiefen Frieden mit Gott und sich und den Menschen. Und dann steht am Ende, da verließ ihn ihr Teufel und die Engel traten zu ihm und dienten ihm. Zum Abschluss. Was bedeutet Jesu Versuchung eigentlich jetzt für dich heute und für deinen Frieden? Ich weiß nicht, welche Lügen du so mit dir dein Leben lang oder vielleicht seit kurzem herumträgst. Vielleicht kommt dir manchmal der Gedanke, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich kann nichts. Meine besten Tage sind vorbei. Die Beziehung zu meinen Kindern oder meine Ehe wird sich nicht mehr bessern. Ich muss etwas leisten, um wertvoll zu sein. Von dieser Sucht werde ich nie mehr frei. Oder wenn ich sündige, erhört Gott meine Gebete nicht mehr. Mein Gott schuldet mir nichts. Ich muss gestehen, einige dieser Lügen sind auch meine Lügen. Und die Neuroforschung, also die Gehirnforschung, die sagt uns Folgendes, dass die Gedanken, die wir oft denken, unsere Synapsenverbindungen verbreitern. Also die Gehirnwege, die du oft gehst in deinen Gedanken, die helfen dir, dass deine Gedanken und deine Handlungen schneller geleitet werden. Die werden quasi wie so Wegebreiter ausgetreten und das ist total gut, um zum Beispiel zu trainieren. Wenn du Klavier lernst, so wie wir hier gerade jemanden hatten, dann ist das total praktisch. Du musst nicht über jeden Schritt nachdenken und am Ende läuft vieles automatisch. Und je größer, je breiter diese Synapsenautobahn sozusagen, desto besser kannst du das abrufen. Das Problem ist, so ist es auch mit unseren Glaubenssätzen, unseren Gedanken und auch mit unseren Lügen. Es kann sein zum Beispiel, dass jemand, der denkt, dass er es nicht wert ist, geliebt zu werden, weil er einmal verlassen wurde, zum Beispiel von den Eltern oder von einem Partner oder wie auch immer, sich tatsächlich nachher zu einem Menschen entwickelt, der sich nicht liebenswert verhält, weil er diesen Gedanken so oft geglaubt und gedacht hat. Die Lüge wird also ein Stück weit lebendig und zerstört Leben. Aber, und das ist das Schöne hier in diesem Text, dass es nicht so sein muss. Denn wir können mit Gottes Geist und mit seinem Wort, geleitet von ihm, diesen Prozess ins Positive umkehren. So wie Jesus das hier tut. Ich würde sogar vermuten, dass er 30 Jahre seines Lebens, bevor er aufgetreten ist, genau das trainiert hat. Diese Wahrheiten kommen ihm nicht zum ersten Mal. Denn wir dürfen der Lüge mit Wahrheit widersprechen. Und jedes Mal, wenn wir Gottes Wahrheit über unserem Leben aussprechen, über unseren Gedanken, dann verbreitest du auch ein Stück weit die Synapsenstraßen in deinem Gehirn, dass du von Gottes Geist geprägt bist und seine Wahrheit uns Schritt für Schritt verändert und ins Handeln treibt. Hesekiel sagt das in Kapitel 36, ich will euch ein neues Herz schenken. Herz, das war im Orient das Zentrum des Fühlens und des Denkens. Ja? Als ich das zum ersten Mal für mich verstanden habe oder so mitgekriegt habe, konnte ich vielleicht auch zum ersten Mal verstehen, was überhaupt Heiligung eines Christens bedeuten kann. Vorher habe ich gedacht, ich hoffe irgendwie, dass Gott das als ein Wunder bewirkt. Aber nein, er ist in der Partnerschaft mit uns. Paulus schreibt das so schön. Werdet verändert durch die Erneuerung eures was? Denkens. Ja? Eures ganzen Denkens. Deshalb zu allerletzt möchte ich euch ein ganz, ganz kurzes Zeugnis von mir geben, wie ich in den letzten drei Jahren mein eigenes Lügenhandbuch angefangen habe. Eigentlich, vielleicht auch aus dieser inneren Unruhe, habe ich mir ein kleines Buch gekauft und habe einfach angefangen, jedes ungute Gefühl, was ich hatte, in der Stille, morgens oder auch zwischendrin, Unzufriedenheit, Angst, Wut, Neid, Situationen, wo ich unzufrieden war, zu notieren. Und dann habe ich irgendwie Gottes Geist gebeten, einfach mit ihm zusammen herauszufinden, was ist da jetzt eine Lüge? und die aufzuschreiben. Und dann bitte ich Gott im Gebet oder im Geist Gottes diese Lüge, dass er mir eine Stelle aus der Bibel zum Beispiel zeigt oder einen Zuspruch, der diese Lüge widerlegt. Manchmal, da wusste ich jetzt nicht direkt eine Stelle dazu, manchmal kam es direkt, manchmal musste ich mit Freunden und auch vielleicht mit meiner Frau Anna darüber beten, darüber sprechen, manchmal hat es auch einen Monat gedauert, bis Gott mir eine passende Wahrheit gezeigt hat, aber jedes Mal, wenn jetzt eine Lüge in mir hochkommt, versuche ich, es klappt auch nicht immer, ich bin nicht perfekt, und viele davon kommen eigentlich wieder, dauernd wieder, bete ich und spreche dann diese Wahrheit laut über mir aus. Mittlerweile erkenne ich schon viele von diesen Stellen auswendig und die spreche ich dann tatsächlich auch laut aus. Manchmal mache ich das und 5 Minuten später kommt leider die Lüge wieder um die Ecke. Das sind 31 Jahre Prägung und Gewohnheit. Aber dann, egal, dann bete ich nochmal dagegen an oder lass mir das von anderen zusprechen. Ein Beispiel zum Beispiel ist meine Lüge im Beruf. Ich habe vor 3 Jahren angefangen, als Lehrer zu arbeiten, vorher mein Ref gemacht, mein Referendariat. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich an allen Stellen versage. An den Abituranforderungen, an den Korrekturen, mit denen ich nicht hinterherkomme, an meinem Umgang mit den Schülern. Dann kommt in mir ein Gefühl hoch, dass ich mich einfach nur einsam fühle vielleicht, weil ich nicht mehr genug für meine Familie habe. Vielleicht, dass ich den falschen Beruf gewählt habe, dass meine Schüler ihr Abitur nicht schaffen. Ihr kennt diese Gedankenkreisläufe und es lähmt mich und ich komme gar nicht mehr voran mit meiner Arbeit. Und Gott hat mir in den letzten Monaten und Jahren einen Vers aus 2. Mose geschenkt, aus Kapitel 14, wo die Israeliten auch vor so einem unüberwindbaren Meer stehen. Hinter ihnen kommen die Ägypter. Und dann sagt Gott zu ihnen Folgendes: Fürchtet euch nicht, denn der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Und jetzt sagt den Israeliten, dass sie weiterziehen sollen. Und jedes Mal, wenn in mir so ein Gefühl der Überforderung oder der Angst hochkommt, dann spreche ich das aus. Meistens wende ich mich zuerst an Gott und ich sage: Gott, hier ist die Lüge gerade wieder, dass ich selber für mich kämpfen muss. Du hast mir gesagt, du wirst für mich streiten und ich darf still sein und zuschauen, was du tust. Und jetzt bin ich bereit, weiterzugehen. Das hilft meistens schon und dann sage ich mir das meistens nochmal selber und sage: Benny, der Herr spricht dir zu, er wird für dich streiten, du darfst still sein. Und es gibt sogar Momente, wo ich merke, ich will es auch dem Feind sagen. Und dann sage ich: Feind, Gott kämpft für mich, der Herr wird für mich streiten und ich darf still sein. Und jetzt gehe ich mutig weiter meinen Weg. Und ich merke, dass das in mir durch die Wahrheiten, die ich ausspreche, dass Gott da Anspannung, Sorge und Angst löst und mir Frieden schenkt. Jesus hat gesagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir dürfen glauben, dass da unfassbar viel Kraft drin steckt in den Wahrheiten. Wir dürfen sie eintrainieren. Und das darf ich seit, würde ich sagen, 3 Jahren, seit diesem Erlebnis in Schweden, erleben, dass Gottes Geist anfängt, mich so frei zu machen von zerstörerischen Gedankenmustern, in denen ich bisher gefangen war. Ich darf das Stück für Stück lernen, meine Lebenslügen in seine Hände loszulassen und bei ihm Ruhe zu finden. Und diese Ruhe, die Jesus hier erlebt, mit der er dich auch beschenken will, die wünsche ich jedem von euch. Und der Gott des Friedens, der bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich gebe euch die 3 Punkte nochmal kurz mit. Wir durften heute 3 Strategien lernen in diesem Text von Jesus. Zuerst, geh in die Wüste, Eremos. Dann, du musst abnehmen, er muss zunehmen, Fasten. Und widersprich der Lüge mit Wahrheit. Du darfst gerne in irgendeiner Form ein Lügenhandbuch führen. Genau. Ich habe noch gleich gerne noch 2 Buchempfehlungen, tatsächlich auch von demselben Autor, der heute schon antrainiert wurde oder angeteasert wurde. Das Ende der Rastlosigkeit hat mir damals sehr geholfen, um da loszulegen. Und noch ein anderes Buch, Lebe keine Lügen, von dem gleichen Autor. Und wenn ihr möchtet und ihr euer eigenes Lügenhandbuch schreiben wollt, ich habe einfach mal so ein kleines Handout mitgebracht. Ich habe nur 10 Exemplare mit, aber wenn dich das interessiert, darfst du dir gerne bei mir eins abholen mit so ein paar Schritten, wie du vielleicht dein eigenes Handbuch beginnen darfst. Genau. Wenn ihr möchtet, würde ich gerne noch mit euch beten zusammen und dann geht es, glaube ich, in die Lobpreiszeit. Ja.